Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Dort lesen wir zurzeit den neutestamentlichen Judasbrief. Geschrieben wurde er von Judas, dem Bruder des Jakobus, so steht es in Vers 1, und die beiden waren vermutlich Halbbrüder von Jesus. Das heißt, Maria war ihre gemeinsame Mutter. Sinn und Zweck des Judasbriefes ist es vor allem, die christliche Gemeinde vor dem Einfluss von Irrlehrern zu warnen. Damals machten beispielsweise die sogenannten Gnostiker den Christen zu schaffen. Aber man kann aus dem Bibeltext auch die Befürchtung herauslesen, dass es in Zukunft mit den Irrlehren noch schlimmer werden wird. In den Versen 17 bis 19 erinnert Judas in seinem Brief daran, dass die Apostel bereits die Befürchtung geäußert hatten, dass in den letzten Tagen, also in der Endzeit, immer mehr Spötter in Erscheinung treten werden. Und in den Versen 20 bis 25 schreibt Judas dann, was die Christen in den Tagen des Unglaubens tun sollen. In Vers 17 schreibt Judas, »Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus.« Judas erinnert also die Christen, dass die Apostel bereits angekündigt hatten, dass Irrlehrer kommen werden. Im Grunde will er damit sagen, das muss uns nicht beunruhigen, denn wir wissen es ja schon. Der Unglaube ist etwas, was Gott zulässt, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Judas scheint nun die Beschreibung der Irrlehrer und Verführer abgeschlossen zu haben. Er beginnt einen neuen Abschnitt, in dem er seine geliebten Leser anspricht. »Ihr aber, meine Lieben«. Ich bin mir sicher, dass Judas diese Menschen tatsächlich liebte, sonst hätte er nicht einen so inhaltsreichen Brief geschrieben. Er wollte ihnen unbedingt einige wichtige Wahrheiten mitteilen. Mit der Anrede »meine Lieben« meint Judas aber auch, dass die Leser von Gott geliebt sind. Ganz am Anfang seines Briefes hatte er sie als »die Berufenen, die geliebt sind, in Gott« bezeichnet. Jesus hat sie so sehr geliebt, dass er sein Leben für sie gegeben hat. Deshalb sind sie auch für Judas die Geliebten oder eben die Lieben. Er liebt sie um Jesu willen. Weiter heißt es im gerade vorgelesenen Vers, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus. Immer wieder wird uns in der Bibel gesagt, dass wir uns an bestimmte Worte erinnern sollen. Wir sollen uns an Gottes Worte erinnern. Das bedeutet aber auch, dass wir das Wort Gottes erst einmal in Erinnerung, also im Gedächtnis haben müssen. Erst dann können wir es uns ins Gedächtnis rufen oder uns daran erinnern. Und dieses Erinnern kann sehr wichtig sein. Wir können in Nöte oder Verfolgung kommen, wo wir keine Bibel bei uns haben. Dann müssen wir uns bestimmte göttliche Wahrheiten vergegenwärtigen können. Liebe Hörer, es ist für uns Christen lebenswichtig, dass wir die Bibel kennen. Ich bin mir sicher, dass man in dieser Welt als Christ nicht bestehen kann, wenn man das Wort Gottes nicht kennt. Deshalb sage ich, es ist lebenswichtig, die Bibel zu kennen. Ich kenne viele einzelne Christen, die auf ihrem Weg als Christen ins Stolpern gekommen und sozusagen zu Boden gegangen sind. Und in jedem einzelnen Fall lag das daran, dass diese Christen das Wort Gottes nicht wirklich kannten. Wir müssen genau wissen, was das Wort Gottes sagt. Wir müssen wissen, was in der Bibel steht. Dabei sollten wir nicht nur die guten und tröstlichen Worte kennen, sondern das Wort Gottes als Ganzes. Also auch jene Abschnitte, wo wir gewarnt werden. Denn wer gewarnt ist, der kann sich auch vorbereiten auf das, was kommt. Judas schreibt, ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus. Diese Formulierung ist ein Beleg dafür, dass Judas selbst nicht als Apostel bezeichnet wurde. Er war, wie ich in einer der ersten Sendungen zum Judasbrief dargelegt habe, ein Halbbruder von Jesus. Aber trotzdem ist er sehr bescheiden. Zuerst weist er darauf hin, dass schon andere etwas über die Irrlehrer geschrieben haben, nämlich die Apostel, und auf ihre Autorität beruft er sich. Die Apostel hatten nicht einfach nur einen Titel, sondern sie hatten die Vollmacht von Jesus selbst. Jesus hatte sie ausgewählt, die meisten noch zu seinen Lebzeiten auf der Erde. Die Apostel sprachen im Auftrag Gottes. Jesus hatte zu ihnen gesagt, »Wer euch hört, der hört mich.« Deshalb ist das Wort der Apostel maßgebend für die Kirche. Die Christen damals wären entsetzt gewesen, wenn sie gewusst hätten, wie leichtfertig Worte von Petrus oder Paulus heute oft abgetan werden. Sie hörten damals in diesen Worten die Stimme Gottes. Und das sollten wir auch wieder tun. Denn die Apostel haben die Autorität von Jesus selbst. Ich lese noch einmal Vers 17 und anschließend die Verse 18 und 19, auf die ich dann gleich näher eingehen möchte. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. In den Versen 17 und 18 sagt Judas im Grunde, denkt an das, was die Apostel euch gesagt haben. Sie haben angekündigt, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden und dass diese Spötter nach ihren eigenen gottlosen Lüsten leben werden. Das bedeutet, was diese Spötter wollen, ist nicht das, was Gott will. Ihr Wille steht im völligen Gegensatz zum Willen Gottes. Diese Spötter lehnen es ab, Gott zu gehorchen. Lieber verspotten sie ihn. Jesus hatte in seinen Leidensankündigungen gesagt, dass er verspottet werden würde. Und so war es auch. Er wurde angespuckt. Man zog ihm zum Spott königliche Gewänder an und setzte ihm zum Spott eine Krone auf. Eine Krone aus Dornen. Im Grunde war das die größtmögliche Ablehnung seiner Autorität. Der Theologe Gerhard Meyer schreibt dazu, der Spott über Jesus zeigte sich darin, dass sie den abwiesen, der sich ihnen völlig hingab. Tiefer kann der Liebende nicht getroffen werden, als so, dass seine Liebe verachtet wird. Und das hochnäsig, spöttisch. Zum Spott kam hinzu, dass die Ablehnung sich in Gewalttätigkeit austobte. Dieser Spott wird sich wohl in der letzten Zeit nicht nur wiederholen, sondern sich sogar verstärken. Menschen wollen alles aus eigener Kraft schaffen. Wenn die Menschen aber merken, wie sie an ihre Grenzen kommen, können sie schnell bitter werden. Vielleicht werden viele Menschen deshalb auch überheblich und spöttisch. Wenn man auf andere herabsieht oder Stärke vortäuscht, kann man ja manche eigene Schwäche gut verstecken. Jesus könnte allen Menschen helfen, aber viele lehnen ihn ab und verspotten ihn dazu noch. Das muss ihn sehr schmerzen, weil er alle Menschen so sehr liebt. In Vers 19 beschreibt Judas noch einmal die Irrlehrer. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. Judas hat diese Menschen schon so ausführlich beschrieben, dass wir ihn hier nicht mehr missverstehen können. Ich selbst bin davon überzeugt, dass die Bibel der allgemeine Maßstab ist. Früher habe ich gern gesagt, die Bibel sei wie ein Geigerzähler. Wie ein Geigerzähler die radioaktive Strahlung innerhalb eines Objekts von außen misst, so kann man mit Hilfe der Bibel erkennen, was in einem Menschen ist. Das gilt natürlich auch für Prediger und Pastoren. Auch sie kann man anhand der Bibel messen. Wenn ich predige, dann sage ich das Wort Gottes. Das Wort Gottes registriert wie ein Messgerät, was in den Menschen ist. Und die Zuhörer reagieren dementsprechend. Manche erzählen, wie das Wort Gottes ihr Leben verändert hat. Das Wort Gottes verändert alles, auch für diejenigen, die bereits Christen sind. Andere dagegen halten mich für einen verrückten Vogel und denken, predigen wäre sowieso eine verrückte Idee. Auch das sagen sie. Das Wort Gottes zeigt wie ein Messgerät, was in den Menschen steckt. Deshalb kann man mit dem Wort Gottes jeden Menschen testen, auch Prediger und Pastoren. In Vers 19 schreibt Judas über die Irrlehrer, diese sind es, die Spaltungen hervorrufen. Man könnte auch sagen, sie spalten die Gemeinde und bringen die verschiedenen Lager gegeneinander auf. Die liberale Theologie ist maßgeblich für viele Spaltungen in der weltweiten Christenheit verantwortlich. Häufig haben liberale Theologen führende Ämter in einer Kirche übernommen und dann den Konservativen vorgeworfen, sie würden die Kirche spalten. Aber das waren in der Regel nicht die Konservativen, denn sie wollten lediglich die Lehren beibehalten, auf denen die Kirche aufgebaut ist. Die altkirchlichen Bekenntnisse sind eine gute Basis für eine Kirche. Das bekannteste für uns ist das apostolische Glaubensbekenntnis, aber es gibt noch einige andere. Und auch wenn die Konfessionen ihre Eigenheiten und Meinungsverschiedenheiten haben, in der Annahme der altkirchlichen Bekenntnisse sind sie sich einig. Die Bekenntnisse sind eine gute Basis für jede Kirche oder Gemeinde. Liberale Theologen geben sich zunächst häufig als modern aus, als Leute, die etwas bewegen wollen. Damals wurden sie allerdings noch nicht liberal genannt. Ein Liberaler ist ja vom Wort her ein Freigeist, jemand, der einen weiten Horizont hat und sehr tolerant ist. Aber nach meiner Erfahrung ist es mit der Toleranz oft nicht weit her. Das Gefährliche an diesen Leuten ist weniger die Spaltung als die Unterwanderung. Es kann zwar auch sein, dass sie eine neue Kirche gründen oder eine bestehende Kirche in zwei Kirchen aufspalten, aber viel gefährlicher ist es, wenn sie in einer Gemeinde bleiben, sich dort einnisten und furchtlos schmausen, wie Judas an anderer Stelle sagte. Gefährlich ist es auch, wenn sie sich auf die Liebe Gottes berufen. Und offensichtlich zählt bei ihnen die Liebe viel mehr als die Wahrheit. Denn mit der Wahrheit Gottes darf man dann nicht kommen, denn dann bekommt man die Engstirnigkeit vieler Liberaler zu spüren. An dieser Stelle möchte ich die Verse 17 bis 19 noch einmal in der Übersetzung von Gerhard Meyer lesen. Diese Übersetzung orientiert sich in besonderer Weise am Wortlaut des griechischen Bibeltextes. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesagten Worte, dass sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter sein, die nach ihren eigenen Gelüsten der Gottlosigkeiten gehen. Diese sind es, die abgrenzen, sie sind seelische, die den Heiligen Geist nicht haben. Judas schreibt also über die Spötter, sie sind seelische, die den Heiligen Geist nicht haben. In der Luther-Übersetzung werden sie Niedriggesinnte genannt. Wörtlich könnte man das betreffende griechische Wort mit Psychiker übersetzen. Damit wollte Judas wohl ausdrücken, dass für sie das eigene Ich das Wichtigste ist. Sie legen eine überaus egoistische Lebensweise an den Tag, in der das Individuum das alles entscheidende Kriterium ist. Ihr Motto lautet, ich bin zuerst dran. Das ist natürlich, aber es ist eben egoistisch. Es ist eindeutig der Lebensstil von Menschen, die nicht wiedergeboren sind. Jemand, der so lebt, ist kein echter Christ, denn er hat die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes nicht erfahren. Der englische Theologe und Dichter Henry Alford schrieb dazu im 19. Jahrhundert, »Die Psyche, also die Seele, ist das Zentrum des menschlichen Wesens, die Mitte des Ichs jedes Individuums. Sie ist in jedem Menschen an den Geist, den höheren Teil des Menschen, ebenso gebunden wie an den Körper, den niederen Teil des Menschen. Sie wird von dem einen Teil nach oben und von dem anderen nach unten gezogen.« Wer sich nach unten ziehen lässt, ist fleischlich. Wer sich aber durch Gemeinschaft mit dem Geist Gottes an höhere Ziele hält, der ist geistlich. Wer in der Mitte stehen bleibt und nur an sich selbst und seine eigenen Interessen denkt, der ist seelisch oder sinnlich. Er ist selbstsüchtig, jemand, der den Heiligen Geist der eigenen Seele unterordnet. Was der englische Theologe und Dichter sagen wollte, der natürliche oder sinnliche Mensch ist selbstsüchtig. Er will alles, was er kriegen kann. Er will zum Beispiel alles essen, was er kriegen kann. Oder er will alles Geld haben, was er kriegen kann. und er will alle Anerkennung, die er kriegen kann. Er lebt nur für sich selbst. Im Grunde beschreibt das die Menschen von heute. Tue das, was dir gut tut, so könnte man das Motto dieser Leute beschreiben, damals wie heute. Sie sind Leute, die den Geist nicht haben, so Judas weiter. In diesen Menschen wohnt eindeutig nicht der Heilige Geist. Vielleicht erinnern Sie sich, als Paulus nach Ephesus kam, fragte er die Leute, die sich Christen nannten, ob sie den Heiligen Geist erhalten hätten. Sie hatten aber nur von der Taufe des Johannes gehört. Selbst vom Tod und von der Auferstehung Jesu wussten sie wahrscheinlich nichts. Als Paulus ihnen das erklärte, nahmen sie Christus auf und erhielten den Heiligen Geist. Sie können das in der Apostelgeschichte nachlesen, am Anfang von Kapitel 19. Der Mensch ist sozusagen ein dreiteiliges Wesen. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Der Mensch besteht also aus Körper, Seele und Geist. Deshalb sagte ich, der Mensch ist sozusagen ein dreiteiliges Wesen. Wenn man den Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel genau liest, fällt auf, der Mensch ist physisch betrachtet von der Erde genommen. Unser Körper besteht aus vielen Elementen, die sich auch in der Erde wiederfinden. Wenn wir sterben, wird unser Körper verwesen und wieder in diese Elemente zerfallen. Bei der Auferstehung der Toten werden die Christen einen geistlichen Leib erhalten. Das ist das, was Paulus meint, wenn er im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, schreibt: Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Wir werden einen unverweslichen Körper erhalten. Dieser neue Körper wird nie wieder verwesen oder verfallen. Er wird nicht einmal altern. Was passierte mit dem menschlichen Körper, als Gott ihn geschaffen hat? Was steht im Schöpfungsbericht? Er hat ihm eine Seele gegeben. Das Wort Seele wird oft missverstanden. Es hat zunächst einmal nichts mit dem geistlichen Teil des Menschen zu tun. Der Mensch hat seinen seelischen Teil erhalten, mit dem er auf seine Umgebung reagiert. Wenn der Mensch Hunger hat, besorgt er sich etwas zu essen. Wenn er sich unterhalten möchte, dann sorgt er für Unterhaltung. Dieser Mensch kann sehr großzügig, liebenswert und anderen Menschen zugewandt sein. Er kann Charisma haben, wie wir sagen. Viele Leute sind so, auch Nichtchristen. Es sind richtig nette Leute. Manchmal wünschte ich, die Christen wären alle so liebenswürdig wie manche Nichtchristen, die ich kennengelernt habe. Aber das ist nicht der Kern ihres Seins, nur ihre Oberfläche. Genau diese Oberfläche ist der seelische Teil des Menschen. Das ist die Seele, die Gott dem Menschen gab. Aber Gott hat dem Menschen auch noch seinen Atem eingehaucht, so berichtet es die Bibel. Er atmete seinen Wind, seinen Hauch, sein Pneuma, also den Geist in den Menschen. Das ist der Geist des Menschen, und das ist mehr als die Seele. Das ist der Teil des Menschen, der die Ewigkeit in sich trägt. Es ist der Teil des Menschen, der Gott sucht und sich nach Gott sehnt. Es ist der Teil des Menschen, der Gott anbeten möchte. Das ist der Geist. Der Mensch ist also ein dreiteiliges Wesen, wenn man das so ausdrücken möchte. Er besteht aus Körper, Seele und Geist. Da er aber auch eine Einheit ist, könnte man sagen, der Mensch ist ein Spiegel der göttlichen Trinität, der Dreieinigkeit. Den Teil, der die eigenen Bedürfnisse des Menschen wahrnimmt oder stillen möchte, den meint Judas in Vers 19. Es geht um das Seelische im Sinne der Bibel. Weil es eben nur auf die Bedürfnisse des Menschen abzielt und keine höheren Ziele verfolgt, nennt Judas die betreffenden Menschen schlichtweg niedrig Gesinnte, so die Luther-Übersetzung. Sie haben kein Interesse daran, Gott zu suchen oder anzubeten. Denken wir daran, dass Judas diese Worte auch uns heute zur Warnung schreibt. Wir müssen uns fragen lassen, worum es uns im Leben geht. Ist unser Motto »Erst komme ich«? Oder suchen wir Gott und möchten eine Beziehung zu ihm haben? Wenn wir Letzteres möchten, dann lässt Gott sich von uns finden. denn er liebt uns und möchte mit uns eine liebende Beziehung haben. Das war durch die Bibel, diesmal zu den Versen 17 bis 19 aus dem Judasbrief. In der nächsten Sendung werden wir mit Vers 19 fortfahren, denn über diesen Vers gibt es noch einiges zu sagen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.